Feuerfrei, der Feuerwehr-Podcast, Folge 4. Lang, lang ist her, da wollten wir feuerfrei aufnehmen und das Wetter hat uns einen richtig dicken Strich durch die Rechnung gemacht.
Man könnte fast sagen, die Folge ist ins Wasser gefallen. Das vom Winde verweht.
Das hat uns ganz schön verregnet. Ja. Also man kann sich vorstellen, wir hatten vorgenommen, hey, wir nehmen Donnerstagabend auf, also so wie heute Donnerstag, aber vor 3 Wochen mittlerweile.
Ja, zwei Wochen.
Zwei Wochen war es, genau. Wollten wir aufnehmen, tja, da hat sich was zusammengebraut.
Ja, und das war schneller. Auf einmal war es da und dann kam es krass.
Uns hat es zum Glück nicht so schlimm getroffen, wir waren nur so ungefähr 5 Stunden im Einsatz.
Naja, also bei uns 5 Stunden, weil die nächsten den ganzen Tag war man nämlich in Steppach.
Das ist so ungefähr so 20 Kilometer weg von uns und da hat's richtig entwaldet.
So richtig. Also ich habe keinen größeren Baum mehr gesehen, der irgendwie nicht kaputt war. Das war echt, also sowas habe ich noch nie gesehen.
Also kann man mal vergleichen, die haben die Einsätze gezählt und es waren, lass mal überlegen.
200.
Nee, hatten sie nicht, die hatten 174. Einsätze rein in Steppach.
Ah, okay. Ja gut, dann werden das wahrscheinlich nur was. Dann wird das anders. Aber auf jeden Fall, das haben die, glaube ich, das ganze Jahr nicht.
Nee, die haben normalerweise so 40 bis 50 Einsätze. Ja. Maximal, wenn überhaupt. Und jetzt kann man überlegen, die haben nur die Einsätze gezählt, wo wirklich Gefahr im Verzug war. Ja. Also so Baum auf Straße, das war eher nicht so gezählt, weil keine Gefahr mehr.
Baum auf Straße war, glaube ich, ein Einsatz gesamtes Stadtgebiet.
Also Bäume auf Straßen.
Ich habe da Fotos bei denen gesehen, also da war ja nur noch Chaos.
Wer will, kann da mal auf Facebook vorbeigucken, Feuerwehr Steppach, kann man mal suchen. Die haben da recht viel online gestellt von den Einsatzbildern.
Die müssten von uns auch irgendwie verlinkt sein, glaube ich, über die Likerei. Kommt man da von uns aus auch irgendwie hin dann zu denen?
Also wenn man sie sucht, findet man sie.
Ja, genau, man findet sie auf jeden Fall. Also die haben da ganz interessante Sachen gemacht. Aber muss man sagen, sehr angenehme Zusammenarbeit mit den Jungs da drüben. Die haben das wirklich, dafür, dass das so eine kleine Feuerwehr sind mit ein LF und ein MZF, haben die das wirklich sauber organisiert gehabt. Also da kann man wirklich nicht meckern, haben sie gut gemacht.
Ja, und die haben ja nicht nur, weiß nicht, für mittlerweile Feuerwehren, 9 oder 10 verschiedene Feuerwehren im Stadtgebiet gehabt. Ja. Also nicht nur Landkreis Augsburg, Landkreis Dillingen war da, die BF München war
da. BF München mit dem Autokran.
Richtig.
Da war richtig, mit Höhenrettungsgruppe, da war richtig was los.
Also man kann sich so ungefähr ein Bild machen, was da abging.
Das war ganz witzig, bei denen im Feuerwehrhaus war ein Kalender gehängt. Da haben sie jedes Mal, wenn sie einen Einsatz gehabt haben, haben sie das in ihren Kalender reingeschrieben, Einsatz heute. Da habe ich gesagt, wie sie das denn heute machen wollen. Ja, also wenn sie jetzt alle reinschreiben wollten, eigentlich könnten sie das Feld einfach ausmalen. Weil das so viel übereinander geschrieben, dann einfach einmal fetter Strich rein und gut ist. Gut.
Wollten wir nicht eigentlich
wollten
wir den Podcast nicht eigentlich schon eine Woche früher aufnehmen, wo dann das Hochwasser war?
Oh, das kann auch sein.
Das war ja auch noch.
Oh, da war ja auch noch was. Oh.
Wir hatten ja nochmal so ein Hochwasser. Also wir selber auch wieder nicht. Wir hatten.
Ja, bei uns steht's ja immer noch im Keller. Die Pumpe läuft ja immer noch.
Ja, wie hoch steht's? Steht's jetzt gerade im Feuerwehrhaus bei uns?
Muss man das sein? Das kommt drauf an. Also, ja, wenn man runtergeht, gleich die Treppe, das sind ungefähr 5 Zentimeter, schätze ich jetzt. Ja, nicht ganz.
Was geht ja noch? Also wir haben nichts im Keller stehen.
Also 2, 3, 4 Zentimeter vielleicht, aber das.
Was irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden
kann. Aber es plätschert schon fröhlich vor sich hin.
In anderen Gegenden von Bayern und Deutschland ist es nicht so fröhlich vor sich hin geplätschert.
Nee, nicht wirklich.
Was dann auch zur Folge hatte, dass die Feuerwehr Königsbrunn mit einer Gruppe war es, glaube ich.
Ja,
mit
einer Gruppe. Ja. Genau.
Nach Deggendorf ausgerückt ist zur Katastrophenhilfe.
Zum Sandsäcke füllen.
Und die wirklich nahezu keinen Schlaf hatten, weil eigentlich hieß es, ja, Schlafquartiere sind genug zur Verfügung gestellt. Kurz vor der Ankunft hat man sich dann entschieden, weitere Ortschaften zu evakuieren und vorbei war es mit den Schlafplätzen.
Ja, das war ja ganz interessant. Die hätten ja eigentlich 2 oder 3 Tage da drüben sein sollen. Und nachdem es dann geheißen hat, schlafen ist nicht mehr. Ja, dann sind wir halt, ich glaube, nach 18 Stunden oder was sind sie heim. Irgendwie sowas. Aber die 18 Stunden haben sie durchpowert. Also das war wirklich abartig, was die da gemacht haben. Also am Anfang war das mal so, was da einer von denen erzählt hat. Die haben also Schichteinteilung gehabt, halbe Stunde arbeiten, halbe Stunde Pause. Am Ende war es dann so 1,5 Stunden arbeiten, halbe Stunde Pause. Also die haben da schon ganz schön hinklotzt. Die waren auch entsprechend fertig. Einer hat gemeint, Also heute hat er die Schnauze voll von der Feuerwehr. Er kommt heute Abend nicht in die Übung. Und das von dem zu hören, hat mich durchaus beeindruckt, weil der normalerweise
bei allem dabei ist.
Lieber nicht schlafen, lieber noch mit 3 Stunden in Feuerwehr gehen. Also das war schon beeindruckend. Auf jeden Fall haben wir jetzt doch mal einen Termin gefunden, an dem wir beide Zeit hatten. Das war jetzt die letzten Tage wirklich nicht so einfach. Mal war der eine weg, mal war der andere weg.
Mal waren sie beide weg.
Mal waren sie beide weg.
Alle weg.
Auf jeden Fall probieren wir es heute. Vielleicht doch ohne Einsatz.
Wir drücken die Daumen.
Wir drücken die Daumen und Hühneraugen.
Hast du Hühneraugen?
Ja, nee, nicht.
Das ist in Ordnung. Lass die Schuhe an, bitte.
Ist schon spät.
Nein.
Also wir haben uns ja durchaus vorgenommen, dass wir heute ein bisschen du hast gesagt, wir bleiben heute nicht ernsthaft, so war es genau.
Ich habe gesagt, ich kann heute nicht ernsthaft bleiben.
Ach so.
Weil ich bin nämlich so motiviert, den Podcast aufzunehmen, dass ich heute...
Also gut, legen wir los.
Ja, dann leg halt mal los.
Ach so, um was geht's? Überleitung brauchen wir heute nicht. Lass mal weg. Legen wir los. Wir legen los ungefähr...
Ja, warte mal, wir können erst mal einsteigen. 200, weil wieso machen also wir denn das jetzt überhaupt? Wir haben über Facebook, über persönlich, haben wir Mitteilungen gekriegt, was die Leute denn gern hören würden bei Feuerfrei.
Vor allem persönlich, das war äußerst aufschlussreich.
Und da hat beispielsweise der Johannes Weber gemeint, ey, mach doch mal eine Sendung über die Geschichte der Feuerwehr. Wie hat sich das entwickelt? Dann kam der Markus... auch noch dazu und meinte, boah, ja, super Idee.
Ich glaube, Franzi war auch noch dabei.
Da waren mehrere
dabei. Ja, also das war wirklich von mehreren Ecken. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, toll, Geschichte.
Geschichte, das wird ja trocken.
Aber, also ich habe jetzt hier 5, 6 Zettel vor mir liegen. Und das Allerbeste, mir gegenüber liegt ein Ordner. Auf dem Ordner steht drauf, Einsatzberichte.
Warte, ich muss mal kurz drauf gucken und mal herholen. Moment. Da steht drauf, Einsatzberichte 1886 beginnend. Was heißt, wir haben mal das Archiv von der Feuerwehr Königsbrunn ausgegraben.
Das müsste ungefähr der erste Einsatzbericht überhaupt sein, weil gegründet 1873. Ja,
nicht der erste überhaupt, der erste von uns überhaupt.
Ja, von den wir in Papierform haben. Genau. 1873 gegründet, also da ist jetzt noch nicht so viel passiert im... In der Festschrift zum 125-Jährigen war das ganz witzig beschrieben. Da hat einer so alte Geschichten rauskramt. Da heißt es bei einem Einsatz zum Beispiel Festsetzen einer Zigeunerbande. Also da hat man schon, das war doch noch nicht so ganz Feuerwehr. Aber was da drin steht, das sind richtig interessante Sachen. Da kommen wir dann.
Das holen wir noch nicht jetzt raus.
Später mal dazu.
Wir haben ja noch was vor. Wie ihr vielleicht schon erahnt, es geht um die Geschichte der Feuerwehr. Wir trauen uns jetzt wirklich mal dahin.
Ja.
Wir hoffen, es nicht zu trocken zu machen.
Heute Vollgas.
Nass genug war es die letzten Tage sowieso. Wir hatten mal kurz Sonne, Sommer.
Sommer?
Wir hatten mal kurz.
Sonne?
Ja, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht.
Ist ja auch egal, das ist nicht so wichtig, glaube ich.
Hat schon wieder geregnet.
Der David hat ja letztens schon wieder seine Winterreifen aufgezogen. Nee, er hat die Schrauben festgezogen und ich habe gemeint, er zieht seine Winterreifen schon auf.
Na gut, hätte man auch machen können.
Naja, gut. Gut, also. Los geht's mit der Feuerwehr irgendwann sehr weit her.
Also die Feuerwehr fängt an, kurz nachdem das Feuer erfunden wurde. Wobei zu einer qualifizierten, in Anführungszeichen, Feuerwehr hat es dann doch noch ein bisschen gedauert.
Ja, damals war es halt so, wenn deine Hütte halt abbrennt, ist dann...
Oder meine
halt,
Höhle.
Ja gut, die Höhle vielleicht jetzt nicht ganz.
Aber das in der Höhle.
Aber das Interieur, die Innenausstattung. Wenn das abbrennt ist, dann hat man halt... vielleicht ein Kübel Wasser draufgeschüttet oder sowas. So schlau waren sie damals schon, dass das funktioniert hat. Aber das war dann auch kein größeres Problem. Dann ist halt so eine Hütte weniger dran gestanden. Dann hat man sie halt wieder hinbaut. Also so Siedlung oder sowas wie heutzutage gab's ja damals jetzt noch nicht so unglaublich. Also das hat sich da alles ein bisschen in Grenzen gehalten. Das heißt, da war also so richtig feuerwehrmäßig noch nichts los. So richtig losgegangen ist das eigentlich bei den alten Ägyptern dann. Da haben die sich also schon so langsam organisiert. Die waren ja doch eine ganz schöne Hochkultur, kann man durchaus sagen.
Kann man sagen.
Also die haben da schon Strukturen in ihrem ganzen Leben drin gehabt. Und eben sind sie auch draufgekommen, dass man bei solchen Brände dann doch das Ganze ein bisschen organisierter angehen sollte, dass man da doch eine Chance hat, das Ganze einzugrenzen und nicht bloß so mal so bö.
So bö.
So bö. So halt so ein bisschen Wasser drauf gibt. Aus der Zeit kommt übrigens auch die Erfindung der Feuerspritze, man möchte es nicht meinen, also das Zeug ist wirklich schon so alt. So, jetzt kommt's. Der griechische Mechaniker Ktesibios,
Kannst du das bitte nochmal sagen, ohne das Mikrofon dabei aufzupressen?
Ctesibios, glaube ich, heißt er, oder ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Ist ja auch egal.
Ein griechischer Physiker.
Genau, der Mechaniker. Also ein griechischer Mechaniker, der Ctesibios von Alexandria, hat 250 vor Christus die Feuerspritze erfunden. Also jetzt vielleicht noch nicht genau die Feuerspritze, so schön rot und wie sie heute ausschaut, sondern das war eine ganz einfache Kolbenpumpe. Die hat man damals zur Wasserförderung benutzt, also zur Wasserversorgung von dem ganzen Volk und dem ganzen. Ja, und die hat man damals dann auch zum Feuerlöschen hernehmen können. Also die waren ja durchaus erfinderisch damals. Ja, weiter geht's dann Richtung Römerzeit. Und da wurde es dann schon ein bisschen organisierter. Also da gab's dann ja auch schon die ganze Staatsorganisation, das ganze Gesetzeswesen.
Da gab's dann vor allen Dingen auch große Städte.
Genau, das war nämlich genau das Problem, die großen Städte. Weil die Häuser alle ziemlich nah beieinander standen. Und dann so ein Feuer, wenn da ausbrochen ist, hat sich doch relativ schnell verbreitet. Baustoff damals war Holz. Größtenteils Holz. Das haben sie gehabt. Damit konnten sie gut umgehen. Ein bisschen Stein zwischendurch, dass es stabil ist.
Und das Problem am Holz, es brennt
halt recht gut. Ja, es brennt halt verdammt gut. Und mit der Zeit, in Rom ist ja jetzt doch nicht gerade so wie in London, ziemlich regnerisch und so. Da ist es doch relativ trocken. Also das Holz wird dann schon auch so, dass es gut brennt. Gut, siehst du jetzt, hättest du lieber mal einen Zettel, gell? Weil ich weiß jetzt nämlich Vollgas Bescheid.
Ja, dann muss ich jetzt mal auf den Zettel gucken.
Ja.
Rom ist ja auch bekannt für einen recht großen Brand, den man fälschlicherweise, muss man sagen, dem Kaiser Nero anlastet.
Wie fälschlicherweise?
Ja, der hat das Ding nicht in Brand gesetzt.
Na toll, muss ich jetzt mein CD-Brennprogramm runterschmeißen, das stimmt ja dann alles gar nicht mehr.
Ja doch, der war ja Kaiser, während Rom gebrannt hat.
Ach so.
Also Nero Burning Rome.
Aha.
Stimmt schon.
Wer es noch nicht kapiert
hat. Aber der hat in diesem Zuge da auch die Feuerwehr koordiniert und eben nicht Rom selbst in Brand gesteckt, sondern das war eben ein Feuer, was in den im armen Viertel in Rom ausgebrochen ist und das hat bis zu 10 Tage gewütet.
Das muss man sich heute echt mal vorstellen. 10 Tage ist so eine Feuersbrunst, also da ist wirklich, da ist Chaos. Da ist ja wirklich alles im Eimer.
Ja, wenn du denkst, da wurde mal so ein Fünftel ungefähr der kompletten Stadt zerstört.
Ja, das ist natürlich schon übel. Rom ist ja doch jetzt nicht gerade klein gewesen. Wie viele Stadtteile hatten das gehabt?
Stadtteile hat es 14 gehabt.
Ja, genau, 14.
Und wenn man überlegt, da waren halt schon ein paar hunderttausend Menschen haben in Rom gelebt damals.
Ja, das ist natürlich schon eine große Sache. Da hat sich dann natürlich schon rausgestellt, dass das Ganze mit Organisation doch besser funktioniert. Schauen wir mal. Da steht jetzt 21 vor Christus wurde die erste Feuerwehr mit 600 Sklaven gegründet.
Also die erste Pflichtfeuerwehr. Also,
ja, im Prinzip war es eine Pflichtfeuerwehr. Also man kann sich das vorstellen, die Sklaven haben bestimmt einen Mord Spaß dran gehabt, Feuer zum Löschen. Weil Sklaven haben ja an allem Spaß gehabt, was sie machen. Also ich weiß nicht, ob das so toll ist. Also heutzutage Pflichtfeuerwehren gibt es ja zum Glück nicht mehr so viele. Unsere Feuerwehr war früher auch mal eine Pflichtfeuerwehr. Also so hat das angefangen, aber ich weiß nicht, ob das so toll ist. Naja, gut. Aber es hat ja nicht lang gedauert. Kaiser Augustus, der hat dann ein Feuerlöschkorps ins Leben gerufen, wie das so schön heißt. Mit aus 7 Kohorten zu je 420 bis 600 Mann. Also das waren insgesamt, was in Rom so ungefähr unterwegs waren, 3500 Mann.
Berufsfeuerwehr Rom.
Feuerlöschen im Prinzip da. Das heißt, jeder von denen Kohorten war dann für 2 Stadtteile zuständig. Ja, genau, das haut hin.
600 Mann für 2 Stadtteile. Das ist
schon durchaus.
Ist eine gute Abdeckung.
Gut, wobei man muss sagen, die hatten natürlich damals noch keine Pumpe, da braucht man nicht einen Maschinist, einen Trupp und vielleicht nur ein paar Leute außenrum, sondern die haben da wirklich Eimerkette und Wasser irgendwo hergeschaufelt. Und obwohl die jetzt doch die Römer ja ganz gut Wasser gefördert haben, also wenn man so diese riesen Aquädukte und sowas alles anschaut, dann ist das eigentlich schon verwunderlich, dass die da doch mit Eimer und Stangen und Schwämme da sogar das Wasser herbracht haben und also die haben wirklich einfachste Hilfsmittel gehabt. Aber es hat funktioniert. Also so einigermaßen zumindest. Löschen war da vielleicht nicht so ganz, aber das Wichtigste war eindämmen. Also Ausbreitung verhindern.
Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Völkerwanderung so um die Jahrtausendwende, da gibt's halt nahezu keine Aufzeichnungen. Gerade im Feuerwehrwesen gibt es da wirklich gar nichts.
Im Mittelalter ist so viel verloren gegangen.
Also gerade so zwischen, sag mal, 900 und 1200, die dunkle Zeit, wie man sie auch nennt, weil eben keinerlei Aufzeichnungen oder sehr, sehr wenig Aufzeichnungen existieren. da gab es auch keine großen festen Städte, weil diese ganzen Völker eben gewandert sind, Zusammenfall des Römischen Reiches, kennt man vielleicht so ein bisschen aus der Schule, wollen wir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht.
Ja, jetzt wo du es sagst, weiß ich es aber
nicht. Näher drauf eingehen. Weiter ging es dann mit der Feuerwehr und der Entwicklung im Mittelalter. Und da gab es dann, ich habe vorhin gerade gesagt, ja, dunkle Zeit, so 1200 ungefähr ging die. Stimmt das überhaupt? Keine Ahnung.
Ja, wird schon ungefähr hinkommen. Aber die Zeit ungefähr passt schon. Also zur Richtung Mittelalter halt. Da, wo es so zugangen ist.
Die ersten Städte, die sich dann wieder entwickelt haben, die haben natürlich auch wieder erkannt, ja, so eine Feuerwehr wäre schon gut, wenn man das ein bisschen mit Ordnung durchzieht. Und so hat die Stadt Meran 1086 die erste Feuerverordnung oder Feuerordnung ins Leben gerufen.
Was hat die so besagt dann? Also ich stelle mir jetzt vor, Feuerordnung, sagt die dann, wie das Feuer zum Brennen hat oder wie wer da dann zuständig oder wie war das da?
Ja, es war so, dass eben die Zünfte, die es eben damals schon gab.
Also ah, genau, das hat sie damals entwickelt.
Die Berufsstände, ja, die dann eben aufkamen, weil sich die Leute natürlich niedergelassen haben und dann organisiert haben. Und da wurden die dann eingespannt sozusagen, dass man weiß, wer ist denn für was zuständig.
Also im Prinzip schon eine ganz schöne Durchorganisation. Eigentlich haben sie ja das, was die Römer damals schon gehabt haben, neu erfunden, kann man sagen.
Also wieder eingeführt.
Ja, im Prinzip, ja, genau. So kann man das sagen. Trotz alledem ist Lübeck mehrmals abgebrannt im 12. Jahrhundert. Straßburg allein 8-mal abgebrannt. Also das, naja, ob es so erfolgreich war, aber ich denke, das hängt auch viel mit der Bauweise zusammen, mit der ganzen Städteniederlasserei. Wie sagt man da?
Städtegründung.
Städtegründung, ja, halt die Städtebauerei da. Also die haben ja doch relativ eng gebaut damals in ihre Stadtmauern und das alles schön eng zusammen, schöne enge Gassen. Also da, wenn
Funkenflug ist dann natürlich verheerend. Ja,
die Dächer entsprechend gedeckt, also das hat alles so sein Teil dazu beigetragen, das Ganze.
Natürlich hat man in den Häusern kein Strom, kein Licht etc. gehabt. Was hat man gehabt? Na gut, mal offene Feuerstelle, Kerzen.
Kerzen vor allem, ja.
Ja, jetzt hat man vergessen, eine Kerze auszumachen oder die Feuerstelle war noch nicht ganz erloschen und hat sich ausgebreitet oder ähnliches. Da ist natürlich Gefahrenpotenzial da noch und nöcher.
Ja, da hat man damals sogar, ist man so weit gegangen, man hat Feuerlöschverordnungen erlassen, die besagt haben, dass abends ab einer bestimmten Zeit das Feuer ausgemacht werden musste. Das heißt, wenn man jetzt abends auf das Kerzenlicht irgendwie angewiesen war, warum auch immer, hat man da Pech gehabt. Dann heißt es einfach jetzt Feuer aus und das diente eben genau dazu, solche Unfälle zu verhindern. Es wurden auch die Haushalte verpflichtet, einen Eimer Wasser bereitzustellen, also dass wirklich jeder darauf vorbereitet war, wenn da ein Entstehungsbrand ist, dass man den möglichst früh, so wie heute auch, dann eben löschen kann. Genau, mit dem Feuerlöscher, weil eben die Entstehungsbrände sehr leicht zum Löschen sind und vor allem da wirklich sehr, sehr viel Arbeit erspart werden kann, weil wenn es da mal wirklich brennt, dann hat man ein Problem, weil das Feuer ist schneller.
Ja, da gibt's ja so eine Faustregel, wenn man sagt, okay, Brand, die erste Minute 1 Liter Wasser, die zweite Minute 10 Liter Wasser, die dritte Minute 100 Liter Wasser und in der vierten Minute dann schon 1000 Liter Wasser. Und wenn man es jetzt noch in der ersten Minute merkt oder in der zweiten, dann reicht halt ein Eimer mit 10 Liter.
Ja, genau. Und damals 1000 Liter Wasser herzubringen, ist doch eine ganz schöne Herausforderung. Also wenn ich mir denke, wie die früher so ihr Wasserversorgung gehabt haben, einen Brunnen, wo man mit der Hand pumpen muss, und da 1000 Liter Wasser rauszubringen, das ist schon.
Da darfst du lang pumpen.
Da
du
muss hast man halt
keine Zeit.
Langpumpen. Ja, das ist das Problem.
Deswegen haben die Nachtwächter das dann auch kontrolliert. Also die sind da durch die Straßen gegangen, vielleicht auch noch mit einer Laterne.
Aber die haben Feuer machen dürfen.
Das waren auch die Nachtwächter. Und haben dann eben die Uhrzeiten gerufen und gesagt, ja, jetzt ist es so und so viel Uhr. Und natürlich haben sie festgestellt, oh, da ist noch Schein, ein Feuerschein in den Häusern, dann schauen wir doch mal nach, ob die da nicht noch ein Feuer anhaben.
Es gab dann auch in den Kirchtürmen, das ist eine ganz interessante Geschichte, gab es sogenannte Türmer, das waren also von der Stadt bezahlte Leute, die da oben in den Türmen gewohnt haben.
Ach, so wie der Glöckner von Notre Dame.
Ja, so ungefähr.
Wobei, der war nicht bezahlt.
War der nicht? So ein armer Hund. Ich habe den Film nie gesehen.
Ich auch nicht.
Ja, auf jeden Fall, diese Türmer sind da oben drin gehockt und die haben jetzt die undankbare Aufgabe gehabt, in der Nacht nach Feuer Ausschau zu halten. Das heißt, wenn sie dann ein bisschen mehr als einen Feuerschein gesehen haben, am Horizont sozusagen, dann haben sie ihre Glocke geläutet oder untertags dann, wenn sie da was gesehen haben, eine rote Fahne in diese Richtung geschwenkt, wo eben das Feuer ist und daraufhin dann die ja, ich sage jetzt nicht Feuerwehr, aber halt die Leute, die das, die sich darum kümmern sollen oder die Bürger halt zum Alarmieren, dass in diese Richtung ein Brand eben ist.
Das ist auch ganz interessant. Der hat nämlich zwei Fahnen gehabt. Der hat einmal eine rote Fahne gehabt, nämlich wenn es innerhalb der Stadtmauern war, und eine weiße Fahne, wenn es außerhalb der Stadtmauern war. Also weil innerhalb der Stadtmauern ist der Brand natürlich viel gefährlicher, dass er sich ausbreitet. Viel
wichtiger zum Löschen.
Ja, weil wenn außen irgendwie so ein Stadel abbrennt, ist
doch, mein Gott.
Dann also hat man da eben ein bisschen mehr Zeit.
Ja, die waren schon durchaus durchorganisiert.
Kann man der
schon
hat natürlich, wenn man jetzt in den Gassen stand, hat man jetzt vielleicht den Kirchturm gesehen, aber jetzt nicht, wo die Rauchsäule war. Und da hat man dann das so gehandhabt, dass der Türmer mit der Fahne in diese Richtung gewedelt hat, wo dieser Brand war. Somit hat man sich schon mal grob orientieren können, ja, die in die Richtung ist es. Und dann eben Gegenmaßnahmen einleiten.
Genau. Den ersten Türmer, also das erste richtige, den bezahlten Türmer gab es im Wiener Stephansdom 1444. Und der ist, also nicht derjenige, wo damals 1444 war, sondern bis 1955 gab es dann einen Türmer im Stephansdom. Also das war doch, wenn man sich denkt, jetzt Mitte 20. Jahrhundert, das ist doch eine ganz schöne Zeit lang.
Das sind 500 Jahre.
Wo das nur durchaus auf die alte Methode, also mit der alten Methode angewendet wurde. Also es hat sich dann durchaus bewährt. Und die haben da eben mit ihrer kompletten Familie oben gehaust in dem Turm. Also das hat dann bestimmt auch Spaß gemacht, mal so zum Einkaufen da den ganzen Turm runterrennen, dann mit dem Zeug wieder den ganzen Turm aufrennen. Also, aber gut, die haben ja auch Geld dafür gekriegt. Also ich denke mal nicht, dass die schlechtest bezahlten waren von der ganzen Geschichte.
Die ganze feuerwehrtechnische Entwicklung, also wir hatten es gehört, die Ägypter haben schon Feuerspritzen gehabt, die sie da eingesetzt haben, und so hat sich das in Europa dann im Mittelalter auch wieder entwickelt. Das heißt, da gab es dann auch irgendwann so einfache Pumpen, die man dann mit der Hand betreiben konnte, beziehungsweise auch Pumpen, die mit Eimern gespeist werden konnten. Also war halt ein Fass oder ähnliches, wo man die Pumpe reingehängt hat.
Sowas, ja, sowas wird das gewesen sein.
Da hat man mit Eimern das gespeist und mit der Pumpe dann betrieben. Und da hat man recht große Spritzen verwendet, dass das Wasser einen hohen Druck hat, weil durch das Fachwerk, man konnte ja schlecht zu dem Fenster rein, weil wenn es zwar an dem Fenster nicht gebrannt hat, sondern irgendwo anders, musste man ja trotzdem irgendwie in das Haus reinkommen. Ins Haus selber reingehen hätte man können, aber es ist natürlich gefährlich.
Ja, ich glaube, Pressluft abmachen hat es damals noch nicht gegeben. Nee.
Und da hat man es eben von außen dann probiert und mit diesem starken Druck, den diese Spritzen schon leisten konnten, wirklich Löcher in das Fachwerk gespritzt, um an das Brandgut hinzukommen.
Das Problem war ja natürlich auch, die haben damals noch keine Schläuche gehabt. Also die haben wirklich, das war eine feste Rohrleitung, die aus der Pumpe rausgegangen ist. Dann war da die Spritze dran gehängt und mit der haben sie dann halt da irgendwie hinzielen müssen und da in das Ding dann reinleuchten. Also das war schon eine ganz interessante Sache. Also technisch ist das schon durchaus interessant gewesen, da einigermaßen einen Löscherfolg zu erzielen. Die Schläuche sind erst ungefähr im 17. Jahrhundert sowas kommen, damals nur aus Leder, vernäht, später dann vernietet. Also man kann sich schon vorstellen, so vernieteter Lederschlauch.
Der hat ein Mordsgewicht.
Ja, ist schon so ein Mordsgewicht und ich weiß jetzt nicht, ob der so wirklich dicht war.
Ja, zumindest besser, wie wenn man jetzt mit Eimern das über riesige Wege transportieren muss. Ja,
das auf jeden Fall.
Und wenn man da rennt, dann verschwappt man da, denke ich, auch einiges.
Genau. So, dann gab's später, wir machen jetzt ein bisschen einen Sprung, dass wir da mal weiterkommen.
Also wir kommen jetzt mal, grob gesagt, zur Industrialisierung. Ja,
jetzt geht's zur Richtung Technik mal, also wo wirklich dann wo auch wirklich technische Hilfsmittel und nicht bloß so einfachste Mittel da sind. Also wir sind jetzt Mitte des 18. Jahrhunderts, da gab's dann die ersten Hanfschläuche. Hanf ist also eine Naturfaser, die den Vorteil hat, dass wenn sie nass wird, sich aufquellt. Und dadurch ist der Schlauch dann einigermaßen dicht worden. Das Problem ist, das hat natürlich eine Weile gedauert, bis der aufgequellt ist, der Hanf. Das heißt, am Anfang hat man eine Streckenberegnung gehabt, im Prinzip. Also wir haben auch noch auf unserer alten Spritze, sind auch noch alte, originale Hanfschläuche drauf. Wir haben also beim letzten Tag der offenen Tür eine Schauübung gemacht mit der Spritze. Also das war sehr interessant, diese Hanfschläuche in Aktion zu sehen. Die haben wirklich aus jedem Loch ist da das Wasser rausgelaufen. Also das war wirklich eine interessante Geschichte. Aber es war besser als nichts. Und man hat dann auch entdeckt, wenn man da Gummi reinmacht, also Gummi-Innenlagen, dass sie dadurch dicht werden und der Hanf nimmt dann eben den Druck auf. Also das hat wunderbar funktioniert. Also die Feuerwehrschläuche haben sich seitdem, ich sage jetzt mal bloß materialtechnisch, verbessert. Also so vom Grundprinzip her ist da jetzt eigentlich nicht viel um. Also wir haben heutzutage sind es halt Nylonfasern, die außenrum um Gummischlauch sind, also von dem her.
Die quellen halt jetzt nicht mehr auf, die geben dem Ganzen halt Stabilität und Schutz.
Genau. Also geändert hat sie von dem her nicht viel.
Von der Gummitechnik. Dann gab es natürlich dann weiterentwickelte Spritzen, sagen wir mal so 19. Jahrhundert irgendwann, gab es dann auch wirklich gegründete Feuerwehren, weil bis dahin waren es halt wirklich Vereinigungen, lose Vereinigungen, teilweise immer noch die Zünfte oder die Gilden haben das dann gemacht. Und dann 19. Jahrhundert hat man dann angefangen, wirklich Feuerwehren zu gründen, also Organisationen, die wirklich nur fürs Feuerlöschen zuständig waren. Die älteste Feuerwehr in Deutschland wurde in Saarlouis im Saarland gegründet und das war Anfang 19. Jahrhundert.
Es ist schon doch, wenn man jetzt überlegt, das sind jetzt gerade mal 200 Jahre her, gibt es eigentlich so richtig Feuerwehren, also das ist schon durchaus interessant, was in der kurzen Zeit dann so alles passiert ist.
Man hat sich da für die Organisation viel vom Militär abgeguckt, weil damals war natürlich das Militär durch die vielen Kriege, die es da gab, ein sehr, sehr gut organisierter Verein oder eine Vereinigung sozusagen.
Ja, es war schon manchmal ein rechter Verein. Das kann man so stehen lassen.
Und da hat man sich natürlich bei der Feuerwehr ein bisschen was abgeguckt, weil im Kampf gegen das Feuer muss man natürlich auch Disziplin walten lassen. Und deswegen war das Ganze sehr militärisch durchexerziert. Man sieht es ja heute noch, gerade in Feuerwehrorganisationen, dass das ja eine sehr starke Hierarchie ist, mit Befehlsfolgen, mit Antreten wie beim Militär.
Die ganze Führungsstruktur ist im Prinzip militärisch organisiert. Also wenn man anschaut, Zugführer, Gruppenführer, das sind also wirklich Begriffe, die...
Ja, ein Kommandant.
Ja, die wirklich direkt aus dem Militärdienst kommen. Und das hat sich bis heute gehalten. Und von dem her ist das eigentlich... Also ich finde, das ist eine sinnvolle Sache. Also es funktioniert einfach. Das hat sich ja damals auch durchaus über eine lange Zeit entwickelt, die militärische Geschichte. Und die haben natürlich aus ihren Fehlern oder aus ihrem Handeln vorher gelernt und haben das dementsprechend perfektioniert, sage ich jetzt mal.
Und für diesen Feuerwehrdienst, da wurden dann vor allen Dingen Leute herangezogen, die körperlich fit waren. Und das waren damals schon die Turnvereine, weil die gab es, körperliche Ertüchtigung, so eine Sache. Und somit konnte man dann auf die Leute zählen, weil man hatte halt Leitern, die... in der Anwendung jetzt nicht so einfach, weil manche Feuerwehren haben sind noch.
In Worten Hakenleiter.
Also wer die im Einsatz hat oder mal in der Übung verwendet hat, weiß, worum es hier geht. Und die haben hier da wirklich auch schon die hohen Gebäude damals damit erklommen. Und das natürlich nicht irgendjemand machen lassen, sondern wirklich Turner, die da körperlich fit waren. Macht natürlich Sinn.
Am 28. Februar 1847 gab es in Karlsruhe also den Brand am Hoftheater. Und damals war das Durlacher Pompierkorps da im Einsatz. Das war also diese Feuerwehr oder eine der ersten Feuerwehren dieses neuen Typs. Und die haben eben damals so eine Handdruckspritze eingesetzt. Und zwar war die von dem jungen Unternehmer Metz produziert worden. Metz, das Unternehmen gibt's heute noch. Die bauen in erster Linie Drehleitern und Feuerwehrausrüstung. Also das hat sich durchaus ziemlich lange gehalten. Und das waren eben alles diese Turner. Und die sind mit diesem Hakenleitern wirklich auf diese Dächer darauf gespurte, drauf gekraxelt. Also ich stelle mir das ziemlich abenteuerlich vor, was die da alles fertiggebracht haben. Und haben dann eben von den Dächern aus das Feuer bekämpft. Und daraufhin hat sich dann der Spruch von Karl Metz eben etabliert, das Löschwesen ist Turnwesen. Und das hat sich auch die nächsten Jahrzehnte dann durchaus noch gehalten. Also die ersten Berufsfeuerwehren wurden dann in der Zeit auch gegründet und das war dann wirklich eine Turnerschaft, also die mussten körperlich topfit sein.
Zu der Zeit, gerade, wir kommen jetzt langsam zur Jahrhundertwende, Anfang 20. Jahrhundert, da gab es dann auch schon, sagen wir, erste Atemschutzgeräte. Das war beispielsweise so, man kann sich das vorstellen, man kennt diese Bilder von Tauchern mit so einer riesen Tauchglocke auf dem Kopf. Und so ungefähr war das. Die Leute sind also in einem Anzug da reingelaufen, es waren halt meistens Stoffanzüge, die zwar mit ein bisschen schwerer entflammbaren Stoff gewebt waren, aber...
Ja, es hat bestimmt keinen Spaß gemacht.
So gut war es sicher nicht. Ja. Und die hatten einen schweren Helm auf und da ging ein Schlauch rein, der von außen mit so einer Luftpumpe beatmet wurde. Und zusätzlich war in diesem Schlauch noch ein zweiter Schlauch drin, der mit dem damaligen Gruppenführer verbunden war. Was heißt, es gab sowas wie Sprechfunk, aber halt nur in eine Richtung. Weil wenn der Gruppenführer in diesen Schlauch reingesprochen hat, dann konnte der das da drin... Ich sag mal in Anführungszeichen hören. Man kann sich ja vorstellen, wie laut so eine Einsatzstelle ist. Und damals mit Geschrei und allen möglichen Sachen war es wahrscheinlich nicht viel leiser. Aber man hat wahrscheinlich doch was verstehen können, weil es wurde auch eingesetzt. Und in der Weiterentwicklung war es dann sogar so, dass zu diesem Luft- und Sprechschlauch noch ein Wasserschlauch dazu kam. Weil derjenige, der da im Innenangriff war, der hat natürlich auch einen Schlauch dabei gehabt, aber zu diesem Anzug ging auch ein Schlauch und der ging an den Kopf von demjenigen. Und so hatte gab es eine Vorrichtung über diesem Kopf, was funktioniert halt wie eine Sprinkleranlage. Das heißt, da lief ständig Wasser raus, damit er benetzt wurde und eben zu dieser Hitze trotzen konnte. Das war natürlich nur bedingt gut, weil man kennt es aus dem heutigen Atemschutz, sobald man nass wird, wird es gefährlich, weil das Wasser verdampfen kann und das kann extrem heiß werden. Und da hilft selbst die aktuelle Nomex-Einsatzkleidung nicht, weil der Wasserdampf einfach durchgeht. Und somit war das wohl da drin auch nur bedingter Spaß.
Ja, ich glaube, die Idee an sich war ja nicht schlecht, dass man die Körpertemperatur runterkriegt, aber die Erkenntnisse, dass eben gerade die Überhitzung vom Körper selber oder die Dampfdurchlässigkeit von den ganzen Klamotten, ich denke, das kam dann erst später mit auch wissenschaftlichen Untersuchungen, Industrialisierung, die ganze Geschichte, was da dahinter steckt, also da war natürlich damals überhaupt noch nichts bekannt von dem. Also man hat halt einfach das genommen, was man gekannt hat, was man einigermaßen im Griff gehabt hat, die Technologie, und hat das da angewendet. Das ist ja heute auch nichts anderes. Man nimmt die Technologie, die man im Griff hat, wendet die da an. Deswegen rennt auch noch nicht jeder Einsatzleiter mit dem Tablet auf der Einsatzstelle rum, sondern hat seine Zettel dabei, weil das einfach funktioniert. Wer weiß, wie das in 20 Jahren mal ist, da kann das Ganze anders aussehen, aber das ist alles Zukunftsmusik.
Man wird es dann sehen, wenn es da ist.
Mal schauen.
Ja, es ist schon beeindruckend, dass es da bereits wirklich so einen industrialisierten Innenangriff, kann man jetzt wirklich mal sagen, gab. Was auch interessant war, so die Entwicklung der Feuerwehrfahrzeuge selber, weil so eine Spritze mal per Hand zu ziehen, das war immer anstrengend. Und so hat man da Pferde angespannt, weil wenn das eine größere Spritze war, die in größeren Städten natürlich vonnöten war, hatte man sogenannte Feuerlöschpferde, die da wirklich...
Genau, ja,
das
erzähl
ist,
weiter.
Das ist eine lustige Geschichte. Da gab es Feuerlöschpferde, die natürlich in der Feuerwache stationiert waren. Die waren im Stall gestanden und das Problem ist, wer jetzt Pferde hat oder Pferde kennt, die haben so ein bisschen ihren eigenen Charakter und wenn es nicht will, dann will es nicht. Das Problem ist halt, wenn es brennt, dann muss so ein Pferd wollen. Und die waren da so drauf gedrillt, dass die Feuerglocke gehört haben und schon automatisch nach vorne zu dieser Feuerspritze gegangen sind und sich haben einspannen lassen. Und dann wirklich drauf gebrannt haben, dass sie jetzt raus auf den Einsatz dürfen.
Das ist eigentlich fast wie heute, wenn manche einen Funkwerker hören, dann
schst, jetzt und weg aber, sind sie. Jetzt aber zum Einsatz. Da gibt's jetzt auch ganz lustige Geschichten. Das haben wir bei einer Führung im Feuerwehrmuseum in Fulda mitgekriegt. Da gab's es war sogar in Fulda, oder?
Ja, ich glaube Fulda.
Also bitte nicht steinigen, falls es nicht so ist. In einer deutschen Stadt war es so, dass diese Pferde nach einer gewissen Dienstzeit verkauft wurden, weil sie eben nicht mehr so leistungsfähig waren. Und da wurden sie halt an die lokalen Händler, die auch mit Pferden gearbeitet haben, verkauft, wie beispielsweise an die Milchmänner oder ähnliche Betriebe. Und jetzt war es eben so, wenn das beispielsweise so ein Milchmann so ein Feuerlöschpferd erworben hatte, und gut, das war ja noch leistungsfähig und das hat vor einen Karren hingespannt. Das Problem war nur, sobald dieses Pferd die Feuerlöschglocke gehört hat, ist es halt samt Milchwagen durch die halbe Stadt galoppiert, weil es brennt ja und da müssen wir hin.
Ja, sie stellen mir das schon
durch. Man munkelt, dass so auch die Sahne erfunden wurde.
Ja, die Führung war damals im Feuerwehrmuseum war wirklich durchaus interessant. Da kam auch die Geschichte mit dem Sprechfunk her, also mit dem Verständigungsschlauch. Also die Apparatur war da ausgestellt. Das war schon wirklich abenteuerlich, was die damals gemacht haben.
Na, so wie diese Entwicklung voranging, ging auch die Entwicklung der Feuerwehrfahrzeuge selber voran. Da gab es dann auch Motorspritzen, die mit Dampf gelaufen sind. Das Problem ist jetzt, so ein Kessel muss man halt erstmal unter Dampf setzen, bis der laufen kann. Und da wurde im Feuerwehrhaus wurden da schon Kohlen bereitgehalten, die halt immer heiß gehalten wurden, dass man die nur unter diesen Kessel schmeißen muss, um dann eben Dampf zu haben und rauszufahren.
Das war auch so die Zeit, wo sich dann langsam Verbrennungsmotoren durchgesetzt, oder ja, wo Verbrennungsmotoren entwickelt wurden. Die haben sich allerdings in der Feuerwehr noch nicht so ganz durchgesetzt, weil man hat da immer so ein bisschen, ja, die waren noch nicht so ganz geheuer, die Verbrennungsmotoren.
Weil allein schon das verbrennt was und Benzin und gefährlich, ja, also und überhaupt, war, und dann fährt man noch zum Brand so, genau. Und das ist ja...
Dann haben sie, viel schlimmer war wahrscheinlich damals, ja, die sind ja so unzuverlässig und dann bleiben wir irgendwo stehen. Also die waren auf jeden Fall noch nicht so verbreitet. Viel verbreiteter damals waren überraschenderweise Elektromotoren. Also man hat da in Fulda steht eine Drehleiter, die komplett mit Elektromotoren betrieben ist. Die hat also eine riesen Batterie drin. Die musste natürlich entsprechend geladen werden. Und die hat dann die Drehleiter zum Einsatzort gefahren und wurde dann da auch mit den Elektromotoren bedient. Also das war eigentlich schon fast so eine Automatik-Drehleiter, sage ich jetzt mal. Von den Elektromotoren ist man dann natürlich mit der Zeit wegkommen, nachdem die Verbrennungsmotoren immer zuverlässiger, leistungsfähiger, günstiger vor allem geworden sind. Also es hat sich dann durchaus durchgesetzt, das ist so Mitte, Ende 19. Jahrhundert.
Der Stefan hatte eine Anekdote vorbereitet, wie das über dem großen Teich abgelaufen ist, nämlich in Amerika.
In Amerika wurden ja die Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten privatwirtschaftlich organisierten Berufsfeuerwehren gegründet. Das heißt, da standen Unternehmen dahinter, was diese Feuerwehr organisiert, finanziert hat. Und der Witz dabei war, die haben dann nur Häuser gelöscht oder geschützt, die Plakette von dieser Firma dran haben.
Das ist ja wie heute, also du musst erstmal eine Brandschutzversicherung haben, weil sonst kommt die Feuerwehr und sagt, ja, haben Sie eine Brandschutzversicherung? Und dann sagst du, nee, hab ich nicht.
Richtig, ja, das ging sogar so weit, da gab es dann sogenannte Runners in New York, die also sich um diese Versicherungsprämien dann gestritten haben. Das heißt, von jeder Feuerwehrfirma, sage ich jetzt mal, die da in dem Gebiet tätig war, haben die sich also um die Hydranten gestritten, wer jetzt den Hydranten nutzen darf. Also es gab da regelrechte Schlägereien um die Wasserversorgung damals in New York, wer jetzt den Brand löschen darf. Also das ist schon eine ziemliche Ausuferung von dem Ganzen.
Da geht es so ein bisschen zu wie in Südafrika.
Ja.
Mit den Rettungsdiensten und den Abschleppfirmen, weil da ist es nämlich auch so. Die werden nämlich nur bezahlt, wenn sie ein Fahrzeug abschleppen, beziehungsweise beim Rettungsdienst, wirklich, wenn sie den Patienten im Krankenhaus abliefern. Also wenn du da einen Rettungsdienst rufst und dann geht es um den Patienten.
Genau.
Gut, ob man sich da selber auch berechnen kann, wenn man sich grün und blau schlägt. Das wäre natürlich auch ein Geschäftsmodell. Zwar nicht so förderlich für die.
Die Frage ist, wer rettet die Rettungsdienstleute dann, wenn sie sich erstmal verprügelt haben?
Ja, wenn das zwei sind, dann können zwei sich ja verprügeln und dann...
Dann freut sich der dritte Rettungswagen, der sie dann abholen darf. So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Sprung Richtung Anfang 20. Jahrhundert, erstes Drittel 20. Jahrhundert, die Weltkriegszeit. Da hat es dann also wirklich angefangen mit Gesetze über das Feuerlöschwesen. Das heißt, das NS-Regime hat da wirklich Gesetze aufgestellt, wie das Feuerwehrwesen, also das Ganze drumherum, organisiert sein soll. Die Feuerwehr war damals eine technische Polizeitruppe. Das heißt, im Prinzip war es keine Feuerwehr mehr, sondern eine Feuerschutzpolizei, dementsprechend organisiert, dementsprechend auch grüne Autos dann am Schluss. Und während des Krieges ist es sogar so weit gegangen, dass man die Autos schon gar nicht mehr lackiert hat, sondern mit Holzaufbauten versehen hat und schon bloß nur Grundierung aufgetragen hat. Also da gab es die wildesten Geschichten.
Kommt daher dann auch der Begriff Rauch und Feuer, feuerpolizeilich verboten?
Das kann natürlich sein.
Während der nationalsozialistischen Zeit in Deutschland war es dann auch so, dass die Feuerwehr natürlich als Polizeiorgan die öffentliche Sicherheit und Ruhe mit zu verantworten hatte, neben den ganzen anderen Organisationen, die es gab. Natürlich wurde die Feuerwehr damals auch schon als wichtige Institution angesehen, die ja verhindert hatten, dass bei feindlichen Angriffen die eigenen Städte wirklich niedergebrannt sind und somit auch die Infrastruktur schützen mussten. Die Feuerwehr als Organisation war natürlich der NSDAP unterstellt und somit gab es zu jedem Führergeburtstag eine schöne Einladung. Man möge doch bitte beim Führergeburtstag vollzählig antreten und ihm so die Ehre erweisen.
Also wir haben da oben im Archiv bei uns in unserem Feuerwehrhaus auch noch einige Originaldokumente von damals gefunden, wo das wirklich wörtlich so drin gestanden ist, auch mit dem entsprechenden Emblem oben auf dem Brief drauf. Also das ist wirklich hochinteressant, was damals alles passiert ist.
Also Feuerwehren, die es zu dieser Zeit schon gab, da kann man mal uns gucken, vielleicht bei kleineren Städten auch ein Stadtarchiv. Da gibt es wahrscheinlich durchaus sehr gute Dokumentationen dazu.
Ja, in der Zeit ist ja auch durchaus viel aufgezeichnet worden. Also da hat es ja alles angefangen mit der Berichteschreiberei auch. Also wo wirklich zu allem ein Bericht angefertigt werden musste. Also von dem her hat man da durchaus gute Informationen. So, Bericht ist ein gutes Stichwort.
Ich habe jetzt hier vor mir liegen die Nummer des Brandverzeichnisses, die Nummer 1. Da steht oben drauf Kreisfeuerwehrverband Schwaben und Neuburg. Also jetzt wird Kreisfeuerwehrverband Augsburg-Land draufstehen. Schwaben und Neuburg war das eben damals mit dem Feuerwehrbezirk Augsburg-Land in unserem Fall. Und da war am 5. Juli 1886, wird hier berichtet, da hat ein Brand stattgefunden. Und zwar
ein Totalbrand.
Ein Totalbrand, also wirklich mit D vorne. Und da ging es darum, dass das Stall und das dein Wohnhaus komplett zerstört wurden. Das sieht man jetzt schon, das war 1886 und das war jetzt nicht irgendwie an der Hauptstraße Nummer 65, sondern das war die Straße Russland. Also man kann ungefähr erahnen, wo die Straße hinging.
Jetzt muss man bloß wissen, Königsbrunn war damals in einzelne, ja, ich sage jetzt mal Viertel aufgeteilt. Eins davon war eben Russland. Das ist heutige Ecke Blumenallee, sage ich jetzt mal. Dann gab es einen Zipfel. Das ist also ganz im Süden. Und die anderen weiß ich jetzt nicht spontan. Also das war eine ganz interessante Geschichte. Oberdorf gab es bestimmt auch eins. Also das war das in so einzelne Bezirke
war aufgeteilt. War das offiziell so eingeteilt?
Ich weiß es nicht, ob es ganz offiziell war. Auf jeden Fall hat es jeder gewusst. Also ich höre das heute noch, wenn ich jetzt in der entsprechenden Gesellschaft unterwegs bin, dann heißt das schon mal, du kommst doch aus Russland.
Oder aus Sibirien.
Oder aus der Kiesgrub, genau. Das war damals nämlich immer, weil ich aus der Kiesgrub gekommen bin. Das war ganz schlimm, das Kiesgrubenkind. Also das war so, das hat sich halt damals so ergeben, dass die Orte eben, oder die Viertel so heißen. Und Straße Russland wird dann wahrscheinlich so die Ecke da draußen gewesen sein.
Ja, hier kann man jetzt schon sehen, da wurde dann wirklich, wirklich erfasst, also jedes Detail, ich lese es mal vor, hier steht drin, um welche Zeit ist das Feuer wahrscheinlich entstanden? Stunde, Tages- oder Nachtzeit? Dann steht hier, nachts 23:30 Uhr. Um welche Zeit wurde der Feuerausbruch bekannt? Dann haben wir hier 11:15 Uhr. Was heißt ungefähr eine Viertelstunde nach Ausbruch? Das haben wir vorhin gehört, so eine Viertelstunde später, da brennt es dann schon gescheit. Also das könnte auch ein guter Grund sein für den Totalbrand.
Das Problem war damals natürlich auch, man musste das erstmal feststellen, dass es brennt. Weil in der Nacht hatte ja jeder geschlafen.
Also irgendeiner merkt es dann und dann, ja, oh, da genau, brennt. Dann
ist es leider wahrscheinlich Telefon ziemlich zu spät. Genau.
Das hat einfach mal gedauert. Und deswegen ist es hier ganz beeindruckend, dass man hier wirklich sieht, um welche Uhrzeit wurde das Feuer bekannt. Eben haben wir hier 11:45 Uhr. Und um welche Zeit erschien die Ortsfeuerwehr auf der Brandstelle? Auch 23:45 Uhr.
Das heißt, der Kommandant hat nebenan gewohnt.
Vermutlich. Also die ersten Kräfte waren da wirklich recht früh da. Ein ganz interessanter Punkt. Hier steht unter Punkt 8, ist auch ganz interessant, wie zeigt sich der Spritzenbespannungs- und der Feuerreiterdienst? Also hier hat man Feuerreiter, also die waren wirklich auf den Pferden teilweise unterwegs. Und da steht ganz daneben, nicht befriedigend. Oh. Gut, jetzt muss man dazu denken, die 1886 hat man um die Zeit wahrscheinlich geschlafen. Und man kann sich vorstellen, wie die Leute halt da teilweise angetreten sind oder halt auch nett angetreten sind. Mhm. Und somit wird es dann da wahrscheinlich auch zugegangen sein. Gut, damals hat man keine anderen Möglichkeiten gehabt. Ja, und diese Brandentwicklung, durch das, dass man eben so lange Zeiten hatte, bis da die Feuerwehr wirklich am Brandort war und bis da Wasser da war und bis eben alles soweit aufgebaut war, hat eben dann nicht selten zu einem wirklich kompletten zu einer kompletten Zerstörung der Baustruktur geführt. Gut, man hat darauf aufgepasst, dass eben andere Sachen nicht abbrennen, aber wie gesagt, wenn das wirklich mal gebrannt hat, so ein Holzgebäude, dann war das eben nahezu verloren. Jetzt kann man mal gucken, wer leitet als Oberkommandant Löschzug und Rettungsarbeiten. Das war der Vorstand damals, also hätte auch der Kommandant sein können. Aber hier war es eben der Vorstand. Dann sieht man hier, wie viele Pflichtfeuerwehren der Ortsfeuerwehr inbegriffen kamen auf die Brandstelle. Und jetzt steht hier die erste Feuerwehr mit 54 Mann. Also genau. Da war wirklich das ganze Dorf auf den Beinen. Man sieht schon 1886, 54 Mann, ist eine große Zahl. Jetzt kann man gucken, wie die aufgeteilt waren, nämlich auch das hat man damals festgehalten. Da steht drin, wie groß war die Gesamtzahl der am Brandplatz anwesenden Hilfeleistenden. Das waren 30 Mann der freiwilligen Feuerwehr und 24 Mann der pflichtigen Feuerwehr. Das heißt, damals gab es eben eine Pflichtfeuerwehr, die die Grundalarmstärke zur Verfügung gestellt hat und 30 Mann, die es eben dann freiwillig zusätzlich gemacht haben.
Also der Einsatzbericht geht nur 3 Seiten. Also wir haben schon, also das ist wirklich gigantisch, was die damals alles festgehalten haben.
Also wenn man sagt, ja, boah, eine ganze Seite Einsatzbericht ausfüllen und Bemerkung, ja. Das ist ja Bürokratie und sonst was. Wir sind ja 1886 und da hat man wirklich, wirklich alles. Das
sind vier Seiten, ja.
Vier komplette Seiten, wo hier alles dran steht. Hier steht beispielsweise, ich überspringe jetzt mal ein bisschen was, wie beispielsweise wurden die Hauptkommandos mittels Signale gegeben. Also nach dem Motto Trompete oder Fahne. Ja. ist hier von Ja die Rede, wurden die gegebenen Signale auch verstanden und rasch befolgt? Ist ja auch mit Ja beantwortet.
Also das ist schon ganz schön Qualitätssicherung, was die damals auch betrieben haben. Also man merkt schon, die wollen da auch ihr ganzes Verfahren verfeinern und das Ganze perfektionieren und das Ganze eigentlich erstmal aufbauen überhaupt, wie das Ganze funktionieren soll. Also da wird wirklich auf jede Kleinigkeit geachtet, wie das dann im Einsatz tatsächlich
wirklich funktioniert. Schriftlich ja. Festgehaltene ja, Einsatznachbesprechung. Genau. Wenn wir auch Punkt 24, musste die erste Spritzenaufstellung während des Brandes geändert werden und aus welchen Ursachen musste dieses geschehen? Also hier wurde es ja verändert, das war wegen Wind. Da hat man ja heutzutage auch, wenn der Wind dreht oder wenn er sich verändert, könnte es gefährlich werden. Dann geht's weiter, also ich überfliege es jetzt wirklich nur. Ja, wie viele Meter Schläuche kamen zum Einsatz? Waren jetzt hier 30 Meter? Musste die Schlauchlegung geändert werden? Also ist wirklich bis
auf
die...
Das sind elementarste Sachen eigentlich wirklich, gell?
Aber es wurde eben alles festgehalten. Natürlich auch, ob Beschädigungen entstanden sind, ob Leute verletzt worden sind. Aber jetzt das ganz Interessante, man hat hier, wie man es heute auch macht, man macht Bilder vom Einsatz, aber damals natürlich, es gab zwar Fotografie, aber sowas zu machen war halt eher aufwendig. Eher
schlechter als recht.
Also was macht man, um wirklich daraus zu lernen? Man zeichnet den kompletten Einsatz auf. Und da geht's wirklich los. Man dokumentiert es mit der Straßenkreuzung, wo das stattgefunden hat. Wie das Gebäude ausgesehen hat. Wo das Kommando aufgestellt war, also wo der Einsatzleiter sich postiert hatte, wie die Spritze aufgestellt wurde, wie die Schläuche verlegt wurden.
Also das ist wirklich eine halbe Seite nur für die Zeichnung vorgesehen, mit schon die Symbole, was man verwenden soll.
Da wird die Windrichtung eingetragen.
Also Legende. Das ist echt äußerst interessant, was die sich damals für eine Arbeit gemacht haben.
Da werden wir wahrscheinlich auch ein Bild in die Shownotes linken.
Den werden wir auf jeden Fall
also da kann mit man, einscannen. Da kann, man das mal, da kann man das mal sehen, wie das wirklich... wie sich das entwickelt hat und wie man eigentlich mittlerweile wieder auf diese Detailliertheit zurückkommt. Ja, wir haben ja noch weitere Brände. Was interessant war, früher war immer der Bürgermeister mit am Brandort, weil wenn es in seinem Dorf gebrannt hat, dann war das natürlich wichtig, dass er nachschaut.
Da war das auch nur überschaubar. Also heutzutage, ich möchte jetzt nicht schlecht machen, aber kommt der Bürgermeister zu uns eigentlich bloß nur, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist. Sprich, wirklich große Unwettereinsätze, da war das letzte Mal da. Das war auch eine ganz schöne Sache, da haben wir nämlich dann eine Brotzeit gekriegt.
Also er kümmert sich schon.
Ja, das muss sagen. Auf jeden Fall.
Damals war es wahrscheinlich auch so, dass der Bürgermeister selber in der Feuerwehr war und somit sowieso mit beim Sicherheit, Brand war. Weil, gut, wenn man früher in der Feuerwehr war, musste man keine Steuer zahlen für den Brand, ja, also keine Brandschutzabgabe. Was auch den Grund hat, wieso viele Bauern in der Feuerwehr waren, weil je nachdem, wie groß deine Liegenschaften waren, musstest du natürlich mehr Brandschutzabgaben zahlen. Außer du bist eben in die Feuerwehr eingetreten.
So, jetzt geben wir ein bisschen Gas. Jetzt machen wir einen Sprung um 100 Jahre. Ich habe hier jetzt nämlich den Einsatzbericht vom, 14.08.1986. Da war ich gerade auf dem Weg zum Schlüpfen. Sage ich jetzt mal. Also es war kurz vor meiner Zeit. Das war also ein Verkehrsunfall mit PKW-Brand, eingeklemmte Person auf der B17A, wahrscheinlich B17 alt. Richtung Augsburg, Höhe Völlstraße, also das sind lauter so Sachen, die man heute schon kennt. Das war in der Früh um 8:30. Und das ist jetzt schon ein relativ knapper Einsatzbericht. Also das ist schon schön vorgefertigt mit Ankreuzeln, so wie wir das heute haben. Das war also damals Anforderung durch die Polizei, VU mit Straßenfahrzeug, also Verkehrsunfall. Eingesetzt wurden damals Spreizer und Schneidgerät mit Stromerzeuger. Wahrscheinlich vom TLF, denke ich jetzt mal, oder vom Rüstwagen. Die zwei waren also draußen.
Ich glaube eher vom Scherenbus.
Ja, wahrscheinlich zwei MZF waren draußen, dann also wird es wahrscheinlich vom Scherenbus gewesen sein. Genau. Geborgene Personen eine, das heißt, damals kam also auch eine Person ums Leben, die ist in ihrem Mitsubishi Colt wahrscheinlich ihren schweren Verletzungen erlegen, denke ich mal. Also damals war ja die Fahrzeugsicherheit noch nicht so gegeben, also damals gab es doch einige tödliche Verkehrsunfälle.
Da hatten wir auch noch keine Airbags.
Richtig. Also das war wirklich ziemlich knapp gehalten. Das heißt, der komplette Einsatzbericht beschränkt sich im Prinzip auf ein paar Kreuzle auf einer Seite. Und auf der Rückseite war dann die ganze Mannschaft verzeichnet. Das waren in dem Fall 23 Mann, 2 Stunden beschäftigt. Und 8 Mann zusätzlich waren noch im Feuerwehrhaus, die eben gewartet haben. Was man jetzt da schon so schön sieht, bei 2 Mann ist Zentrale dazu geschrieben. Das heißt, man hatte damals 1986 schon eine Einsatzzentrale bei uns, also wo der ganze Einsatzfunkverkehr, sage ich jetzt mal, abgewickelt wurde. Jetzt habe ich gleich nächste Seite, am 12.08.86. Das ist, ich musste jetzt vorhin so lachen, das ist so ein richtiger Klassiker bei uns. Königsbrunn, Gartenstraße, Unterführung. Das war also auch VU mit eingeklemmter Person. Und jetzt stand in der Bemerkung drin, nach dem Befreien der Person wurde die Unterführung abgepumpt. Schaden 20.000 Euro. Also das ist so ein richtiger Klassiker.
Also zur Information, immer wenn es bei uns mehr regnet, steht diese Unterführung unter Wasser. Ja,
das ist
und es war jetzt einfach schön zu sehen, dass es, das haben wir 2013. Das,
schon so war.
Das heißt, es sind jetzt, lass mal rechnen.
26 Jahre, 27 Jahre fast, ja. Gute 26 Jahre sind das jetzt, ja.
Ja, und überleg 26, 27 Jahre, die Situation hat sich immer noch nicht verbessert. Ja.
Der nächste, was ich jetzt hier gerade finde, Feuermelder eingelaufen, auch in einem bekannten Objekt bei uns. Also es hat es damals schon gegeben, das war also schon Standard fast schon. Gut, also die Einsatzberichte, was wir jetzt gerade vorgelesen haben, die werden wir auf jeden Fall mit in die Shownotes aufnehmen. Die sind durchaus lesenswert. Und wenn ich so auf unsere Zeitanzeige schaue, dann schreit die schon fast.
Ja, wir können ja noch ganz kurz die Alarmierung umreißen. Da wollen wir auch noch mal wahrscheinlich
eine, ja, eigene, da werden wir noch ein bisschen,
eine eigene Folge
da werden wir noch
draus machen. Aber wir können das ja einfach mal kurz noch mit ansprechen, weil es gehört, finde ich, auch zur Entwicklung dazu.
Auf jeden Fall, ja.
Man hat eben ja Glocken läuten lassen. Dann im Krieg hat man dann auch die Sirenen mitverwendet, weil die eben die Gefahr angezeigt haben. Nach dem Krieg hat man diese Sirenen weiterverwendet, um die Feuerwehr zu alarmieren. Dann mit steigendem Einsatzaufkommen war es dann irgendwann so, dass alle paar Tage mal die Sirene gelaufen ist. Und um da die Bevölkerung ein bisschen zu entlasten und um diesen störenden Faktor ein bisschen rauszunehmen, ist man dann auf die Funkmeldeempfänger gegangen.
Funkmeldeempfänger hat damals nur geheißen Kofferradio. Also es war wirklich so ein kleiner Koffer. Ich sage jetzt mal heute ungefähr Größe von einem Laptop. Waren so die ersten tragbaren Funkmeldeempfänger.
Die hatten da doch schon Akku drin.
Teilweise. Ja, genau. Also die konnte man wirklich mitnehmen.
Die waren unglaublich laut. Also da hat es gereicht, glaube ich, für ein ganzes Viertel einen zu haben.
Ja, so ungefähr.
Ob das dann so viel Erleichterung für die Bevölkerung war, sei dahingestellt. Aber so hat es eben damals angefangen. Königsbrunn war dann auch eine der ersten Städte in dem Landkreis Augsburg, die richtige so kleine Funkmeldeempfänger, wie man sie heute eigentlich noch hat, gekriegt haben. Da hatten wir jetzt neulich erst einen Zeitungsartikel gefunden.
Ja, genau.
Weißt du noch, wann das war?
Ich müsste nicht schnell holen. Machen wir schnell Pause.
Der Stefan ist jetzt unterwegs und wühlt in den Archiven. Nee, er bringt sein Fach her.
Archiv. Archiv ist gut. Ich habe mein ganzes Fach dabei.
Da irgendwo ist er drin.
Ich hoffe, dass ich den noch da drin habe. Ja, red schon mal weiter mit der Alarmierung.
Na, ich mache jetzt einfach mal weiter, genau, weil bis der Stefan das hat, das kann, glaube ich, noch ein bisschen dauern. In seiner bekannten Ordnung findet er sich ja wahnsinnig schnell zurecht.
Wo ist der?
Alle weg. Und diese Funkmeldeempfänger wurden dann eben dazu genutzt, um die stille Alarmierung einzuführen und somit eben nicht mehr die ganze Stadt zu wecken nachts, wenn es zu einer Ölspur ging, sondern eben nur noch ausgewählte Feuerwehrkräfte. Man hat da bei uns schon recht früh angefangen, das mit zwei Schleifen, also zwei Alarmierungsstufen zu handhaben. Aktuell wird es so gemacht, dass bei größeren Einsätzen beide Schleifen laufen und bei kleineren Sachen eine. Und früher war das so, da hat man unterschieden zwischen Tag- und Nachtschleifen. Da kennt man vielleicht dann die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen in Königsbrunn. Die 392 war damals die Tagschleife und die 393 war damals die Nachtschleife. Und somit konnte man das aufteilen, wer denn tagesalarmtauglich war und wer eben in der Nacht zur Verfügung stand. Man möchte es nicht glauben, der Stefan hat schon den Zettel gefunden.
Ich war fast ganz oben dran gelegen. Ich habe alles umsonst durchgespielt. Und zwar war das Zeitungsartikel vom 10.8.1973 mit dem Titel Künftig kaum noch Sirenenalarm. Das heißt 1973, also
zum 100-Jährigen,
haben wir also auf Funkweckeralarmierung umgestellt. Das hat damals insgesamt 40.000 Mark gekostet, die ganze Feuerwehr eben mit diesen Funkmeldeempfängern auszustatten.
Also der komplette Umbau der Alarmierung auch.
Ja, genau.
Das mal so am Rande. Genau. Also zur Alarmierung machen wir, wie gesagt, nochmal eine eigene Sendung. Ja,
da gibt's eine eigene,
weil das ist so, kann man,
so weitläufig.
Da werden wir dann auch ein bisschen was zur Leitstellentechnik etc. Also wirklich mehr ins Detail gehen. Mittlerweile haben wir jetzt auch, wie es jeder kennt, wirklich Feuerwehrfahrzeuge. Das kam dann auch nach dem Krieg, dass wirklich die motorisierten LKWs immer mehr verbreitet wurden und die Feuerwehr mit diesen Techniken dann ausgestattet wurden. Und ja, man sieht, manche Feuerwehren haben wirklich noch alten Bestand an Feuerwehrfahrzeugen, die immer noch funktionieren und die auch immer noch wirklich im Einsatz sind. Und jetzt wirklich die Entwicklung bis zum ganz modernen HLF oder so den ganz modernen Drehleitern, da hat sich so in den letzten 60, 70 Jahren schon wirklich einiges getan. Den Witz lassen wir dieses Mal auch wieder weg. Wir hatten nämlich Feedback und Reaktionen, dass die Outtakes total gut ankamen.
Und somit haben wir die Outtakes. Der Witz wird hiermit durch die Outtakes ersetzt.
Beschluss
gefasst.
Die ganzen geschichtlichen Fakten so runter zu beten, das ist natürlich jetzt durchaus anstrengend. Und ich glaube, jetzt haben wir ja wahrscheinlich über eine Stunde. Wir werden jedes Mal länger.
Es müssen, wird wahrscheinlich unter einer Stunde bleiben, aber es ist genügend. Der Bildschirmschoner ist jetzt das zweite Mal kommen.
Also wir müssen uns da echt mal ein bisschen kurz fassen. Aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles behandelt, was zur feuerwehrtechnischen Entwicklung zu sagen war.
Also ich glaube, vor 2 Monate oder 3 Monate oder was, wir oben im Archiv waren, wir haben da, glaube ich, 4 Stunden verbracht.
Ja, wir wollten hochgehen, einfach mal kurz
das Bilder anguckt haben und ja, kurz gucken. Wir wollten eigentlich bloß 2, 3 Bilder raussuchen, glaube ich.
Ja, richtig.
Das war's eigentlich.
Stimmt, wir hatten Bilder für die Homepage. Ja,
genau. Wir wollten bloß Bilder raussuchen.
Und da ist, ja, und das dann ist eine kommt man vom Hundertsten ins Tausendsten. Ja. Ins Tausendste.
Vom Tausendsten ins Zehntausendste.
Mindestens. Ich habe ja noch einen coolen Satz von dem Einsatzbericht, auch 1800 irgendwas. Auf welche Weise erhielten die Löschmaschinen Wasser? Durch Brunnen. Trat am Brandplatz zeitweise Wassermangel ein? Ja, wegen Wassermangel.
Ach, echt?
Ja, okay, schön.
Okay. Gut, solche Erkenntnisse haben uns oder liefern uns heute wichtige Daten zur Wasserversorgung. Wir haben erst in der letzten Übung wieder Löschbrunnen getestet, da waren auch einige dabei.
Wo die Wasserversorgung wegen mangelnder Wasserversorgung ausgefallen ist,
genau.
Also, wie gesagt, da haben wir jetzt uns in fast 150 Jahren noch nicht überall weiterentwickelt. Aber wir schaffen es dennoch, die Brände zu löschen. So wie damals eben mit ganz einfachem Equipment auch schon.
Genau. Es gibt jetzt erstmal einen neuen Hydrantenplan. Und dann wird das auch schon wieder besser.
Vielleicht mit Tablet.
Nee, aber schöner. Auf jeden Fall schöner, weil digital.
Neu ist immer besser.
Ja. Damit wir jetzt nicht weiter vom Hundertsten ins Tausendste kommen, machen wir jetzt einfach Schluss.
Wir machen jetzt einfach Schluss. Jetzt ist vorbei. Ich brauche jetzt unbedingt ein Stück Spezien. Gut, es ist alles besprochen. Die Feuerwehrgeschichte ist Geschichte. Ja.
Ja.
Sind wir durch jetzt.
Ich glaube, wir können nochmal eine Sendung machen mit Anekdoten von älteren Feuerwehrleuten, was bei uns da sind. Da hört man ja die wildesten Geschichten immer Montagabend. Also das wird wahrscheinlich zu Nommeln ereignen.
Ich glaube mal, so eine Best-of-Rückblick-Entwicklung der Feuerwehr
wird sich, glaube ich, mal ausgehen.
Dann kann man mal lustige Einsatzgeschichten erzählen. Und es gibt, glaube ich, auch einiges her. Na gut, dann verabschieden wir uns. Bis spätestens in 2 Wochen, weil diesmal
müssen wir nachholen.
Wir wollen die Schlagzahl ein bisschen erhöhen, weil wir haben ja mittlerweile doch ein paar Hörer. Und die
vor allem Vorschläge.
Und Vorschläge haben wir richtig viel. Was heißt, wir müssen uns nicht ewig hinsetzen und überlegen. Aber die 4 Wochen warten zu lassen, das geht ja gar nicht.
Das dürfen wir nicht mehr machen. Das heißt, Appell an die Unwetter, bitte nicht, wenn wir aufnehmen wollen.
Oder an die Einsätze, so wie beim ersten.
Ja. Ja, wobei der ja pflegeleicht war.
Wer uns noch was mitteilen will, darf das gerne über Facebook machen. Es geht unter facebook.com/feuerfreipodcast oder auf unserer Homepage. Findet ihr unter www.feuerwehr-königsbrunn.org/feuerfrei. In diesem Sinne, feuerfrei!
Alter Schalter, 1,5 Stunden. Meine Fresse, wann soll ich denn das schneiden?